Während dem Lobpreis gefragt, wie es euch geht, wie ihr die Zeit erlebt. Ich habe es auch schwierig gefunden, in den Lobpreis hineinzukommen. Ich habe mich gefragt, warum. Und ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil war das Theater am Anfang. Mir hat das irgendwo kribbelig gemacht, wie die dort gestanden sind und der peinliche Auftritt, wie es Philipp richtig gesagt hat. Aber ich glaube, uns geht es oft genau so. Wenn man das Thema Evangelisation im Kopf hat, ist es so das Optimalbild. Man sollte doch anstehen in der Märtgasse und Jesus verkünden und mit Begeisterung Jesus verbreiten. Und bei mir hat das so eine komische Atmosphäre zurückgelassen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hoffe es, falls das der Fall ist, dass wir das wieder können ablecken. Es geht heute, wenn man so will, um das Thema Evangelisation, aber wir haben es bewusst nicht so genannt. Weil wir nicht das Mindset reinbringen wollen. Und wir haben die Predigt überschrieben mit «Das glaube ich». Es geht um die Überzeugung, es geht um die Begeisterung, nicht fürs Essen, sondern für Jesus. Und wir steigen darum ein heute in das vierte Kapitel der Apostelgeschichte. Wir haben letztes Mal den Abschluss vom zweiten Kapitel miteinander angeschaut. Und was ist seitdem passiert? Im Kapitel 3 lesen wir eine relativ bekannte Geschichte, wie der Petrus und der Johannes auf dem Weg in den Tempel sind. Ganz alltäglich am Nachmittag, aufs Nachmittagsgebet, am Nachmittag um 3 etwa, sind sie im Tempel und begegnen dort einem Gelähmten. Seine Mutterliebe ist der gelähmt und er bettelt dort. Und das führt zu der bekannten Aussage, die Petrus ihm sagt: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Aus Überzeugung, aus Begeisterung. Ich kann dir nichts geben, was du brauchst. Ich glaube, du brauchst Jesus und das kann ich dir geben. Und er sagt ihm: Stand auf und gang umeinander. Und der Bettler, der Gelähmte, der steht auf im Namen von Jesus Christus und geht umeinander. Ein Mann, der seit Geburt gelähmt ist, er ist der Bevölkerung von Jerusalem bekannt. Und das gibt Aufruhr. Zumindest die regelmäßig im Tempel sind, die haben den Mann gekannt. Der war immer dort in diesem Tor. Und sie merken plötzlich, er läuft umeinander. Was ist da passiert? Sie laufen dem Mann nachher und es kommt zu einem kleinen Volksauflauf. Dort, wo sich die Gemeinde normalerweise getroffen hat. Vielleicht wisst ihr das noch vom letzten Sonntag im Tempel in der Halle Salomos. Das war an der Ostseite des Tempels, die Säulenhalle, wo sie sich einmal getroffen hat. Aber heute war der Auflauf etwas grösser als andere Mal. Sie wollten mehr erfahren. Sie wollten wissen, warum der Mensch laufen kann. Wer hat den Mann geheilt? Und so fängt Petrus an zu predigen und er sagt den Menschen: Warum sind ihr so erstaunt? Warum habt ihr das Gefühl, ich und Johannes haben den Mann gesund gemacht? Das können wir ja gar nicht. Sondern es war Jesus. Jesus, den ihr verleugnet und ans Kreuz gebracht habt. Der hat den Mann gesund gemacht. Der hat die Macht und die Kraft. Der Jesus, der gekreuzigt worden ist, hat Gott von den Toten auferweckt, erlebt. Und der Glauben an den Jesus hat den Mann gesund gemacht. So hat Petrus dort predigt und verkündigt und hat die Chance genutzt, die Fragen vom Volk genutzt und ihnen erklärt, wer der Jesus ist, wieso dass der Mann gesund worden ist. Und er ruft das Volk auf und zeigt ihnen, wie sie reagieren können darauf und sagt: Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit eure Sünden ausgelöscht werden. Er macht ihnen ein Angebot und sagt: Auch ihr könnt in Beziehung mit dem Jesus kommen. Eure Sünde, die euch trennt von Gott, die kann ausgelöscht werden. Und genau die Verkündigung, das ist jetzt das, was Missmut hervorbringt. Nicht bei der Bevölkerung, aber bei den Höheren im Tempel. Wir lesen Kapitel 4 von der Apostelgeschichte, die ersten 4 Verse. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Die Verkündigung von Petrus hat verärgert. Auf die einen Seite vielleicht darum, weil er predigt hat. Er war ein Laie, er war nicht ein Schriftgelehrter Und trotzdem hat er gelehrt. Obwohl, das ist ja nicht das erste Mal gewesen, es war normal, dass die Apostel gelehrt haben im Tempel. Aber der Auflauf heute war natürlich schon viel grösser gewesen. Wir lesen, dass nach dieser Begebenheit Leute zum Glauben gekommen sind, dass die Zahl der Männer auf 5'000 gestiegen ist. Wir haben noch im Kapitel 2 gelesen, dass gesamthaft 3'000 Seelen zu der Gemeinde hinzugefügt worden sind. Dort ist gestanden Seelen, Männer und Frauen. Und jetzt ist nur noch von den Männern die Rede. Also eine gewaltige Steigerung, wenn wir da die Frauen auch wieder einrechnen würden. Nicht nur durch das Ereignis, aber die Sicherheit, dass maßgeblich dazu beiträgt. Da muss ein grosser Auflauf im Tempel sein. Und das Problem ist auch der Inhalt der Verkündigung. Sie reden vom auferstandenen Jesus. Und vielleicht erinnert euch daran, aus den Begebenheiten, wo Jesus mit den Sadduzäern aneinandergeraten ist. Das war eine Seite der Schriftgelehrten, die die Auferstehung abgelehnt hat. Menschen werden nicht auferstehen. Und jetzt kommt der Petrus als Ungelehrter und behauptet, es gibt eine Auferstehung und der Jesus ist auferstanden. Das hat ihnen nicht gepasst, also sind sie gekommen und weil es schon Abend war, mit dem Hohen Rat nicht mehr einberufen oder hat sie nicht wollen und hat sie verhaftet. Es ist die erste Nacht im Gefängnis, wo Jünger, wo Nachfolger von Jesus verbracht haben. Das erste Mal, wo Nachfolger Jesu im Knast sind. Es kommen Probleme auf die Gemeinde zu. Das, was heute so symptomatisch für die Gemeinde ist, dass sie Widerstand hat, dass die Gemeinde verfolgt wird, das fängt jetzt an. Bisher, in den ersten 2, 3 Kapiteln, ist es ja eigentlich super gelaufen. Es hat keinen Widerstand gegeben, die Gemeinde ist relativ schnell gewachsen, die Kreuzigung von Jesus ist schon ein paar Wochen her gewesen und trotzdem ist noch nichts passiert. Und jetzt, in dem Moment, fängt sich der Widerstand an zu regen. Am nächsten Morgen werden die Apostel vorgeführt. Als nun der Morgen kam, versammelten sich die Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der Hohepriester und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der Hohepriester waren. Und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Das ist das, was ihn interessiert. In welcher Kraft habt ihr das Wunder da? Oder vielleicht auch, in welchem Namen erlaubt ihr euch aufzustehen und zu predigen? Sie müssen sich vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin verantworten. Das ist die höchste religiöse Behörde zu selber Zeit. Das waren 71 Leute gewesen. Der Hohepriester hat dort dazugehört und in dem Fall da, zu dieser Zeit, hat es mehrere Leute gegeben, die Hohepriester waren, durch die politischen Ränkespiele, die es dort gegeben hat. Die waren alle dabei gewesen, Schriftgelehrte, Pharisäer und Sadduzäer. 71 Leute in einem Halbkreis sind die dort gehockt und der Petrus und der Johannes müssen in die Mitte stehen und sich verantworten. Hinter ihnen hocken die Pharisäerschüler, die auch noch mitreden dürfen oder zumindest zuhören. Und ich stelle mir vor, wie herausfordernd das muss gewesen sein. Also es ist ein Moment, wo ich nicht hätte wollen tauschen mit dem Petrus. Da ist die gesamte Gelehrsamkeit von Israel versammelt. Die, die Tora studiert haben, die haben eine Ahnung. Es ist die höchste Macht, es ist das oberste Gericht, wo dich zum Tod verurteilen kann, wie sie ein paar Wochen vorher erst bei Jesus erlebt haben. Das war die gleiche Behörde, wenn man so will, die Jesus verurteilt hat. Und jetzt sind sie da und müssen sich vor ihnen verantworten. Und ihre Frage ist, in wem seiner Kraft habt ihr das Wunder gewirkt? Wieso erlaubt ihr euch, da im Tempel zu lehren? Wir finden uns in dieser Situation wieder, wo Jesus 1:1 vorausgesagt hat. Im Lukas-Evangelium, im Kapitel 12, sagt er den Jüngern, habt ihr keine Angst, wenn ihr vor alle möglichen Arten von Gericht gezogen werdet. Und wieso müsst ihr keine Angst haben? In dem Moment wird der Heilige Geist euch zeigen, was ihr sollt, was ihr dürft reden. Und der Lukas hat nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Und es ist spannend, wie er jetzt im Verlauf der Apostelgeschichte immer wieder darauf anweist, und aufzeigt, genau das hat sich erfüllt. Die Jünger werden vor Gericht geschleppt. Und es trifft auch ein, dass der Heilige Geist ihnen sagt, was sie sollen sagen, was sie sollen reden. Er betont das da im Kapitel 4, im Vers 8. Er betont es im Kapitel 6 wieder, im Kapitel 7, Kapitel 11, im Kapitel 13 zweimal. Kommt immer wieder die Formulierung voll des Heiligen Geistes. Lesen wir ab Vers 8. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ich finde die Kurzpredigt von Petrus fantastisch. Ich vermute, sie ist noch ein bisschen länger ausgefallen, als jetzt das kompakte Wiedergeben vom Lukas. Woran zeigt sich jetzt, dass das eine geisterfüllte Predigt war? Für mich wirkt das ganz ähnlich wie alle anderen Predigten, die wir da auch haben, oder wie eine Predigt auch heute könnte aussehen. Also entweder ist einfach jede Predigt per se geisterfüllt. Aber an was hätte Lukas das jetzt festmachen können? Das ist erfüllt vom Heiligen Geist gewesen. Petrus ist ja nicht angestanden und hat zuerst gesagt, ich bin jetzt erfüllt vom Heiligen Geist und das habe ich euch zu sagen. Wir sehen es an der Art und Weise, wie er auftritt und wir sehen es an der Wirkung, die das Ganze letztendlich hat. Zuerst zum Inhalt und wie der Petrus auftritt. Für die Situation, in der er drinsteht und für das, wie er ein paar Wochen voran erst noch aufgestanden ist, ist es ja ziemlich mutig. Ein paar Wochen voran, wo er schon nur gefragt worden ist, du gehörst doch auch zu dem Jesus, hat er verlügnet. Und das mal ist der Petrus der, der ansteht, vor der Behörde, die Jesus zum Tod verurteilt hat, und nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt, im Namen von Jesus Christus. Und er hätte ja einfach können, Punkt, im Namen von Jesus Christus, Punkt. Das wäre schon eine Antwort auf die Frage gewesen. Aber der Petrus fährt weiter. Und er greift den Hohen Rat direkt an und sagt, und zwar ist das der Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Stellt euch das mal vor. In dem Moment, wo er als Anklagter dort steht, wird er zum Ankläger und sagt, im Namen von dem Jesus, den ihr zum Tod verurteilt habt. Aber euer Plan ist nicht aufgegangen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus ist nicht tot geblieben, er lebt. Und zum nachher noch eins oben drauf setzen. Er lässt es auch nicht bei dem bewenden, sondern jetzt setzt er zum Schriftbeweis an. Und er zitiert einen Vers aus Psalm 118, der Vers 22, und sagt, also ist eine Stelle, die damals schon messianisch ausgelegt worden ist, und er sagt, ihr sind die Bauleute, die davon die Rede ist. Ihr sind die Bauleute, die den Stein namens Jesus Christus verworfen haben, als untauglich, unbrauchbar. Und der Jesus Christus, der ist zum Eckstein geworden von dem neuen Bund, wo wir drin leben. Und er schließt seine Rede, seine Verteidigungsrede, schließt er ab mit einem ganz klaren Bekenntnis und sagt, und nur in dem Namen Jesus Christus können Menschen gerettet werden. Nur in dem Namen Jesus Christus ist das Heil. Wenn das mal nicht Evangelisation ist, wie der Petrus da ansteht und Jesus gross macht. Die Begeisterung, die er hat und sagt, Jesus ist es. In dieser Kraft ist der Mann gesund worden und von dem haben wir predigt. Petrus gibt Vollgas. Seine Verteidigungsrede wird plötzlich Verkündigungsrede und der Ankläger oder der Anklagte wird plötzlich selber zum Ankläger. Und das Zweite, was wir sehen, also das war der Inhalt, wo wir merken, da ist etwas Geisterfülltes dahinter. Und das Zweite, was wir sehen, dass der Petrus erfüllt vom Heiligen Geist geredet hat, ist die Reaktion. Die Hohepriester sind gerade mal kurz, oder der Hohepriester und der Sanhedrin als Ganzes, ist zuerst einmal gerade kurz überfordert. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Die Argumentation von Petrus ist irgendwo stichhaltig, sie ist überzeugend, das hätte sie gar nicht erwartet. Das ist ein einfacher Mann, das waren Fischer früher. Und die haben gemerkt, dass das einfache Leute sind. Der Johannes war mit dem Hohepriester bekannt, lesen wir, glaube ich, im Matthäus-Evangelium. Sie haben gewusst, das sind doch die Jünger von Jesus, aber so wie die auftreten, das hätten sie nicht erwartet. Und auf der anderen Seite wird das, was sie sagen, noch bestätigt von dem Gelähmten. Offensichtlich ungesund, haben sie den auch gerade eingesperrt und nachher vorgeladen. Und auch der ist da gestanden und hat die Geschichte bezeugt. Und was sie beeindruckt hat, ist der Freimut. Das Wort, das dreimal vorkommt in unserem Abschnitt. Der Freimut, den die Jünger an den Tag gelegt haben. Der Petrus und der Johannes sind mit einer Unerschrockenheit, mit einer Offenheit auftreten. Zwei Männer, die ohne Angst um ihr Leben dort stehen und einfach klar und verständlich reden, was Sache ist. Ohne Angst, ehrerbietend, also er fängt an, ihr Oberen, ihr Hohen. Er ist ehrerbietend und gleichzeitig redet er auch Tacheles und greift sie an mit seinen Worten. Wir sehen an dieser Stelle, wie Jesus seine Verheißung erfüllt. Die Verheißung, die er den Jüngern gegeben hat, ihr werdet vor Gericht geschleppt werden. Ihr werdet müssen Verantwortung geben. Aber ihr werdet erfüllt vom Heiligen Geist wissen, was ihr sagen müsst. Und das ist eine Verheißung, die nicht nur für die Sebzeit gegolten hat. Sie ist den Jüngern, den ersten Jüngern, ganz spezifisch, konkret gegeben worden. Und es ist eine Verheißung, die auch für die heutige Zeit gilt. Jetzt ist es nur so, ich weiss von niemandem von euch, dass er sich schon mal vor Gericht verantworten musste für seinen Glauben. Für das, was Gott durch seinen Glauben gewirkt hätte. Wir leben in einer Zeit, wo das zumindest im Westen nicht der Fall ist. In anderen Ländern ist das nach wie vor immer noch der Fall. Und trotzdem erleben wir doch, wie unser Glauben, unser Leben, unsere Ausrichtung auf Jesus in Frage gestellt wird. Dort, wo Menschen Jesus nachfolgen, hat das ja Einfluss auf jeden Lebensbereich. Wir richten unser Leben danach aus, wie Jesus möchte, dass wir leben. Und das hat einen Einfluss darauf, wie wir leben. Und ich glaube, die meisten von uns haben gemerkt, das ist nicht immer ganz kompatibel mit dem, wie die Welt lebt. Wie die Welt erwartet, dass wir leben würden. Und das löst Fragen aus. Und das löst Fragen aus, wo wir damit konfrontiert werden. Es ist nicht so, dass die Fragen immer eins zu eins gestellt werden. Aber man merkt es in den Reaktionen der Leute, dass da Fragen da sind. Wie zum Beispiel, warum sagst du selbst dann die Wahrheit, wenn es dir zu einem Nachteil wird? Warum entschuldigst du dich bei anderen Leuten, anstatt dass ihr mir versucht zu vertuschen? Du bist ja blöd einzugestehen, dass du einen Fehler gemacht hast. Warum begegnest du selbst den Leuten, die dir nicht lieb begegnen, fair und liebevoll? Wieso ist es dir so wichtig, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und dann unter der Woche, was, du gehst noch in eine Kleingruppe und manchmal an eine Gebetsabend? Warum machst du das? Warum ist dir das wichtig? Wieso investierst du da so viel Zeit? Oder vom ethischen Anspruch her, warum gibst du dir so viel Mühe in einer sexuellen Reinheit zu leben? Warum investierst du so viel Kraft und Zeit in deine Ehe? Manchmal ist es doch einfach vorbei. Gönn dir doch einmal etwas anderes. Warum machst du dieses und jenes so? Auch wir, auch wenn wir nicht vor Gericht geführt werden, sind in solchen Momenten, wo wir unseren Glauben dürfen, verantworten. Genauso wie der Petrus und der Johannes damals. Der Unterschied liegt aber darin, sie müssen Rede und Antwort stehen. Und wir heute müssen nicht, wir können. Wir können aber auch die Frage ignorieren oder irgendwie ausweichend antworten. Und ich mache die Beobachtung, dass wir oft gar nicht in dieser Erwartung in solche Situationen hineingehen, dass uns der Heilige Geist helfen wird, die richtigen Worte zu finden, um die Frage zu beantworten. Wir rechnen gar nicht damit und durch das erleben wir auch nicht, wie wir geisterfüllte Antworten geben können. Wie wir wieder Johannes und Petrus der Vermutung anstehen und einfach bezeugen, das glaube ich. Ich glaube an den Jesus und darum hat das einen Einfluss auf mein Leben. Und darum gestalte ich das so oder so. Weil wir die Möglichkeit haben, auszuweichen. Beim Hohen Rat in unserer Geschichte ist es so, dass sie zuerst einmal beraten müssen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Ich bin erstaunt, dass der Hohe Rat nicht erbost, nicht erzürnt ist über die Rede von Petrus. Wir haben andere Beispiele später, Kapitel 5, Kapitel 8, 7 und 8, wie der Hohe Rat so zornig wird, dass sie sich zu Gewalt hinreissen lassen. In dem Fall ist es nicht so. Sie beraten sich darüber, wie man weiter vorgehen soll. Sie gehen gar nicht wirklich auf den Inhalt ein. Für sie ist klar, dass mit dem Jesus nichts sein kann. Also der Stein bleibt verworfen. Und wir sehen, was ihre einzige und ihre grosse Sorge ist. Es darf nicht mehr weiter von dem Jesus geredet werden. Obwohl der Mann gesund worden ist und gemäss der Erzählung von Petrus und Johannes ist da Jesus dahinter. Sie prüfen das gar nicht näher, sondern ihr einziges Anliegen ist, man darf nicht weiter von dem Jesus erzählen. Das ist gefährlich. Und sie wollen ihnen verbieten, und sagen, ihr dürft nicht mehr von ihm lehren, ja, ihr dürft nicht einmal mehr davon reden, was ihr mit ihm erlebt habt. Einfach den Namen Jesus nehmt ihr nicht mehr ins Maul. Der Stein vom Anstoß ist Jesus Christus. Nicht, dass der Gelähmte gesund worden ist, sondern Jesus Christus, das ist das Problem. Jesus als Person und mit seinem Anspruch der einzige Weg zu sein, wo man gerettet werden kann. Jesus Christus als Person, als der Einzige, der das Heil in seinem Namen liegt. Also verbieten sie den Apostel, weiter von ihm zu reden. Und ihre Reaktion, Verse 19 und 20, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott gerecht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können sie ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das Gericht spricht das Urteil und sagt, erzählt nicht mehr von Jesus. Was hättet ihr gemacht? Ich vermute, ich wäre dort gestanden, hätte das angenommen, wäre rausgelaufen und hätte im Herzen gedacht, ihr könnt mir das auferlegen, aber ich werde es nicht machen. Das wäre vielleicht so das Höchste der Gefühle. Und sie getrauen sich zu sagen, überlegt mal selber, ihr seid die religiöse Elite. Muss man Gott mehr gehorchen oder den Menschen? Wir werden es nicht können lassen, von Jesus zu reden. Punkt. Einfach, dass ihr es wisst. Wir werden uns nicht daran halten. Kapitel 5 später spitzt sich nachher das noch mehr zu, wo sie wieder das Redeverbot überkommen, wo sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der zeigt es dann ganz explizit. Da versuchen sie dann noch viel mehr mit ins Boot zu holen. Der Name Jesus, die Person von Jesus Christus im hebräischen Kontext, der Name von einer Person, das ist gleichbedeutend mit der Autorität, mit der Person selber. Darum ist immer die Rede vom Namen. In welchem Namen habt ihr geredet? Das ist Autorität dahinter. Es geht um die Person Jesus Christus. Und die Person Jesus Christus, das ist jemand, der bis heute polarisiert. Das merken wir ganz gut auch selber. Die Gründe sind nicht gleich wie damals. Aber polarisieren tut er immer noch. Wenn du deinen Jesus hast für dich alleine, dann ist das okay. Das stört die Leute nicht wirklich, solange du das für dich die Heide im Kämmerli machst. Aber wehe, dein öffentliches Auftreten lässt irgendwo durchblicken, dass Jesus eine Relevanz hat, dann kommen die Leute ein Problem damit über. Das ist nicht legitim in unserer westlichen Gesellschaft und das ist doch peinlich. Jemandem zu sagen, dass man sich wegen Jesus an bestimmte ethische Richtlinien haltet in seinem Leben. Das fordert raus. Also ich kenne das von meinem Leben zumindest, das fordert mich raus, das so klar beim Namen zu nennen. Und ich merke, wie viele Christen sich das gar nicht mehr getrauen, heute zu sagen. Es beschleicht uns ein unangenehmes Gefühl, wenn wir im Zug hocken und die Bibel lesen und jemand sieht, dass wir die Bibel am Lesen sind. Oder ein christliches Buch, wo vielleicht heisst Jesus der Erlöser. Oder irgendetwas sonst, wo eindeutig christlich ist. Und man so anfängt, das Buch so zu drehen, dass man es nicht sieht. Und dann merkt man, es spiegelt sich ja in der Wand, im Fenster. Und dann, wie mache ich das jetzt? Und nachher, aber Moment, eigentlich darf ja die Leute das sehen. Vielleicht kennen ihr so Gedanken. Oder wenn man auf Spotify eine Playlist namens Worship hat und der Kollege etwas auf Spotify zeigt und so, oh Scheibe, da ist eine Playlist Worship, schnell weg. Sonst fragen sie noch, was das ist. Also wie schnell ecken christliche Inhalte an? Oder wir haben das Gefühl, es eckt an. Es fordert uns raus für Menschen, für Freunde, Klassenkollegen, Arbeitskollegen, Nachbarn, die in Not sind, körperlich, finanziell oder seelisch, ihnen anzubieten, komm, wir beten für dich. Ich kenne einen, der darüber Herr ist. Wie oft haben wir das schon gemacht in unserem Alltag? Es fordert uns raus. Wie schnell kommen wir uns blöd vor in der Gesellschaft, einfach schon um den Namen Jesus Christus zu sagen? Ich erinnere mich an eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, da war ich in der Lehre und ich bin so in Gedanken versunken mit einem Kollegen durchs Schulhaus gelaufen und da habe ich plötzlich ein Aha-Erlebnis gehabt, ist irgendetwas um den Noah gegangen, ich weiß nicht mehr warum und nachher ich so, er schaut mich so an, weil ich so abwesend bin und sage, jetzt habe ich gerade etwas verstanden wegen Noah und der Arche und er schaut mich so gehäuselt an und in dem Moment merke ich, oh Moment, der ist gar nicht Christ. Er sagt, oh nein, ist schon gut, nur gerade etwas in den Sinn gekommen. Oder es ist den Glauben einfach so normal mit Menschen teilen im Alltag oder den Namen Jesus ins Maul nehmen, das fordern viele Christen raus. Es fühlt sich irgendwie nicht sozialverträglich an. Warum ist das so? Jesus ist bis heute ein Stein vom Anstoß. Für Leute, die ihn nicht kennen, ist es nicht logisch. In der Gesellschaft ist doch die Meinung verankert, wer an Jesus glaubt, der ist naiv, der ist rückständig. Die Wissenschaft hebe doch die Bibel schon längstens wieder leid. Ich weiß nicht, wie oft dass ihr das schon gehört habt. Die hören im Moment einen Podcast, Geschichten aus der Geschichte, Empfehlung von Nathanael Müller. Ist fantastisch. Aber wie oberflächlich, dass da manchmal gegen Killen ausgeteilt wird. Und einfach so, also man ist ja blöd, wenn man heute noch an das glaubt. Kreationisten werden so ein bisschen abschätzig betrachtet. Aber überhaupt nicht mit Tiefgang, warum das so ist. Es ist einfach die anerkannte Meinung. Die Wissenschaft hat die Bibel wieder leid. An Jesus glauben nur noch irgendwelche religiösen Fundamentalisten. Das ist die Haltung der Gesellschaft heute im Westen. Und ob wir es wollen oder nicht, aber wir glauben das oft. Das ist tief in unseren Herzen drin, obwohl keine von diesen Aussagen kann, wenn wir ganz genau anschauen, wirklich bestehen. Es stimmt einfach nicht, dass wer an Jesus glaubt, naiv ist und rückständig ist. Es ist nicht so, dass die Wissenschaft die Bibel wieder leid hat. Nehmen wir das Thema Schöpfung und Evolution. Das Evolutionsmodell ist ein Modell, das versucht, die Entstehung der Welt zu erklären, ohne dass ein Gott ins Spiel kommt. Und man versucht, alle Hinweise darauf so zu interpretieren, dass es funktioniert. Aber es ist nicht bewiesen. Genauso wie das Schöpfungsmodell auch nicht bewiesen ist. Es sind zwei Theorien, aber es wird immer vermittelt, wenn du an eine Schöpfung glaubst, an einen Gott, an einen Schöpfergott, dann bist du rückständig und einfach nicht up-to-date. Dabei kann die Wissenschaft das auch nicht beweisen. Und so ist es in vielen anderen Bereichen auch. Die Bibel lässt sich wissenschaftlich nicht dekonstruieren. Und trotzdem glauben wir diesen Sätzen oft, dass wir als Christen irgendwo naiv sind und den Verstand an der Garderobe abgegeben haben. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Jesus einfach ein Stein vom Anstoß ist, schon immer war und immer wird bleiben. Das ist die Spannung, wo wir als Christen drin leben. Und darum brauchen wir ja die Hilfe vom Heiligen Geist, wenn wir uns verantworten für unseren Glauben. Und das ist etwas, was die erste Gemeinde verstanden hat. Wenn wir nachher weiterlesen, sehen wir, wie der Petrus und Johannes entlassen worden sind. Man hat ihnen nochmal gedroht, wehe, ich werde von dem Jesus weiter reden. Und dann gehen sie zurück zur Gemeinde. Und was machen sie, wo sie das hören, was sie da erzählen? Sie gehen ins Gebet miteinander. Sie beten um Freimut. Vers 29. Und nun, Herr, sieh an, ihr Drohen, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Die Christen haben verstanden, dass der Petrus und der Johannes mit dem Freimut können auftreten. Das ist nicht einfach normal gewesen. Das passiert nicht automatisch, das passiert durch den Heiligen Geist. Und sie sind angewiesen darauf, dass das auch in Zukunft passiert. Besonders jetzt, wo die Widerstände aufkommen. Und darum beten sie ganz gezielt darum und sagen, gib uns weiter den Freimut, so aufzutreten. Und was sagt nach einer Bibel im Vers 30, gerade anschliessend an das Gebet? Irgendwie stimmt es nicht. Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Gott hat das Gebet auf der Stelle erhört und der Lukas schildert uns und sagt, und jawohl, sie sind weiter mit Freimut rausgegangen und sind zu Jesus gestanden. Sie sind angestanden und haben gesagt, jawohl, das glaube ich. Und ich glaube, auch wir heute brauchen den Freimut. Auch wir heute brauchen das Bewusstsein, zum Glauben stehen, von Jesus zu erzählen. Wir hören immer die Seite, wir müssen evangelisieren. Und am besten haben wir noch das Schemeli dabei, das der Happy auch hatte, und stehen in die Märkasse und sagen, Jesus liebt dich. Oder dann kommt nachher noch der Herbert, nein, der Klaus. Der Klaus kommt noch und sagt, du bist Sünder und kommst in die Hölle. Wir schauen das jetzt einfach mal als verschiedene Ansätze anschauen. Aber was wir oft vergessen, ist, wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen die Kraft vom Heiligen Geist. Und der erste Gemeinde ist das bewusst gewesen. Und sie haben darum gebeten, gib uns den Freimut. Und mit dem sind sie eigentlich ganz in dieser Linie, die Jesus ihnen versprochen hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8, am Anfang der Apostelgeschichte. Was sagt ihnen Jesus dort? Noch vor Pfingsten. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Dass Zeugen sind, Zeugen von Jesus sind, das funktioniert nur in der Kraft vom Heiligen Geist. Das funktioniert nicht aus uns heraus selber. Und darum wünsche ich mir, dass wir uns die Gemeinde, die erste Gemeinde, zum Vorbild nehmen und auch darum ringen, um den Freimut ringen, so wie sie auch haben müssen darum ringen. Und der Freimut, einfach, dass das auch noch angesprochen ist, der Freimut, der wird nicht einfach nur alles zum Guten wenden. Wenn wir nachher weiter schauen in die Apostelgeschichte, wie entwickelt sich die Situation? Wo bringt der Freimut die Gemeinde? Kapitel 5, ab dem Vers 17, alle Apostel werden festgenommen. Nicht mehr nur Petrus und Johannes, alle Apostel. Sie werden vor den Hohen Rat geführt. Sie werden gefragt, warum haltet ihr euch nicht an das Redeverbot? Sie argumentieren wieder ganz ähnlich wie der Petrus und sie werden so verrückt, dass sie es am liebsten auf der Stelle umgebracht hätten. Sie beraten sich, der Gamaliel tritt sehr beschwichtigend auf und am Schluss werden sie entlassen und sie werden nur geschlagen. Was heisst das? Dass sie 39 Peitschenhiebe auf den Rücken. Jeden Apostel. Wieder ein paar Kapitel später, Kapitel 7, die bekannte Geschichte vom Stephanus, der unerschrocken und mit viel Weisheit lehrt. Er wird verleumdet, auch er muss vor den Hohen Rat. Und wo er, der Lukas schildert wieder, voll des Heiligen Geistes, sieht er Jesus zur Rechten Gottes. Und er bezeugt Jesus und er sagt das. Und der Hohe Rat wird so verrückt, dass sie ihn auf der Stelle vor die Stadt rausschleppen und steinigen. Der erste Märtyrer, weil er gesagt hat, das glaube ich. Apostelgeschichte 8 nachher, infolge dieser Steinigung bricht eine grosse Verfolgung los. Die Gemeinde wird verfolgt und sie zerstreut sich auf ganz Israel, in Judäa, Samaria, Galiläa. Wir sehen die Spirale der Verfolgung, die jetzt immer heftiger wird. Im Kapitel 12 wird der erste von diesen 12 Aposteln, Jakobus, hingerichtet, weil auch der Herodes jetzt anfängt, die Christen zu verfolgen. Nicht mehr nur die Juden verfolgen sie, sondern auch der Herodes fängt an. Und der Petrus wird auch gefangen gesetzt und soll auch umgebracht werden. Aber das ist ein Thema vom 8. Mai am übernächsten Kampagnensonntag. Und wie haben sich die Gläubigen verhalten? Wie haben sich die Gläubigen verhalten, wo die Spirale der Verfolgung immer mehr zugenommen hat? Wir können das zum Beispiel im Apostelgeschichte Kapitel 8 im Vers 4 lesen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Selbst dort, wo die Verfolgung zugenommen hat, haben sie den Freimut behalten und haben in der Kraft vom Heiligen Geist die Freude gehabt, die Bereitschaft gehabt, anzuschauen und zu sagen, das glaube ich. Ich glaube an den Jesus Christus, der gekreuzigt worden ist von den Juden, aber Gott hat ihn auferweckt. Und es ist der Name, wo die Kraft drin ist, wo Kranke gesund gemacht hat. Und es ist der einzige Name, wo das Heil drin liegt, wo man selig werden kann. Das hat damals gegolten, vor 2000 Jahren, und das gilt heute noch genauso. Was ist perfekte Gemeinde? Oder was ist fast perfekte Gemeinde? Wir hatten heute den dritten Sonntag von dieser Kampagne. Wir haben zuerst gesehen, vor 2 Wochen, dass die Gemeinde, Jesus will die Gemeinde mit Menschen bauen, die nicht perfekt sind. Menschen, die versagt haben, wie der Petrus. Und wo Jesus kommt und vergibt und sagt, mit dir, Petrus, will ich vorwärts gehen. Du bist wertvoll. Und das gilt für uns genauso. Gott will mit uns Gemeinde bauen. Mit Menschen wie dir und mir, die nicht perfekt sind, die versagt haben. Und er kommt und sagt, du bist wertvoll. Du bist gefragt. In einer nicht oder in einer fast perfekten Gemeinde bist du gefragt. Letzte Woche haben wir dann gesehen, Gemeinde ist grundlegend auf Miteinander ausgelegt. Gemeinschaftlich vorwärts gehen, wir brauchen einander. Gott will andere Gläubige dazu brauchen, dich im Glauben vorwärts zu bringen. In einer fast perfekten Gemeinde braucht es auch der andere. Und wir haben heute gesehen und entdeckt, es gehört zu der Gemeinde, dass sie Gegenwind erlebt. Warum? Weil Jesus ein Stein vom Anstoß ist. Zu jeder Zeit. Und trotzdem steht die Gemeinde an und bekennt sich klar zu dem Jesus. In der Kraft vom Heiligen Geist sehen wir, in einer fast perfekten Gemeinde können wir mit Gottes Hilfe trotz Widerstand sagen, das glaube ich. Und ich möchte für uns beten, stellen wir doch auf dazu, dass wir immer wieder den Freimut dürfen in unserem eigenen Leben erfahren, den die Jünger da erfahren haben, den die erste Gemeinde erfahren hat, den Freimut auch anzustehen. Und sage, das glaube ich. Erfüllt vom Heiligen Geist mit den richtigen Worten. Einfach Zeugnis geben und den Leuten aufzeigen, warum leben wir so, wie wir leben. Jesus Christus, wir beten dich an. Es ist dein Name, der in unserem Leben zuoberst steht. Und du siehst, wie wir in der Gemeinde vom Westen, die nicht so verfolgt ist wie damals die Juden, so viele Möglichkeiten haben, dem auszuweichen, dem klaren Zeugnis auszuweichen. Weil wir oft vergessen, dass wir deine Hilfe, die Hilfe vom Heiligen Geist brauchen, die uns lehrt, die uns anweist, wie können wir zu dir stehen. Und du siehst auch, wie viel Not das auslöst, weil wir das immer wieder entdecken, das Versagen. Und wir wollen dir das bekennen, Buße tun darüber und wir wollen dich bitten um den Freimut. Genauso wie die erste Gemeinde um den Freimut beten hat, beten wir auch um den Freimut. In dem Wissen, dass wir auf die Verheißung dürfen bauen, in der Kraft von deinem Geist, können wir Zeugen sein. Aber auch nur aus dieser Kraft. Und darum bitten wir dich um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um die Kraft im Heiligen Geist und um den Blick dafür, um die Sicht, wo das so Situationen sind, wo wir uns verantworten können. Auch wenn das nicht vor Gericht ist, einfach nur in unserem Freundeskreis, vor unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, dass wir ein leuchtendes Zeugnis für dich dürfen sein. Hilf uns da drin. Amen. Und wir wollen gerade stehen bleiben und wir wollen das Bekenntnis, das Glaube ich, in Form von einem Lied singen. Das glaube ich. Ein Lied, das angelehnt ist an das apostolische Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis, das dazu dient, die wichtigsten Glaubensinhalte zu beten und zu bekennen. Und im Rahmen der Gemeinde ist es natürlich immer ein Stück einfacher als zu Hause, nachher durch Stegenhaus in die Wohnung gut zu laufen und das zu singen, ganz klar. Aber es ist ein Anfang. Im Rahmen des Miteinander das Bekennen, was glauben wir eigentlich, uns das bewusst zu machen und das proklamieren und das werden wir miteinander machen, die das so möchten.